Ich möchte nun den Predigttext zur heutigen Predigt lesen. Wir finden ihn in Johannes 21, Vers 12. Johannes 21, Vers 12. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Lieber Jascha, ich wünsche dir Gottes Segen bei der Verkündigung.
Ich bin nicht ganz so groß wie der Jakob. Ich freue mich, dass ich heute mal wieder bei euch zur Predigt sein darf. Ist schon wieder eine Weile her, aber ich freue mich mal wieder. Es ist so ein bisschen wie wieder zu Hause zu sein und dort predigen zu können. Es ist ungefähr 10 Jahre her, dass ich schon seit Wochen am Warten gewesen bin. Vor ungefähr 10 Jahren oder schon vor über 10 Jahren hatte ich die Entscheidung getroffen, ich möchte nach Bogenhofen gehen und dort Theologie studieren. Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt eine Ausbildung gemacht, wo ich auch schon eine Arbeitsstelle hatte, wo für mich eigentlich klar war, wenn ich diesen Beruf weit ausüben werde, wird es finanziell keine großen Probleme geben. Aber wenn ich jetzt nach Bogenhofen gehen werde, dann werden genau diese Probleme wieder auftreten. Ich hatte mich schon vor Ostern entschieden gehabt, nach Bogenhofen zu gehen und hatte seit diesem Moment auch sehr intensiv darum angefangen zu beten, dass Gott eine Lösung für das kommende Finanzproblem finden wird. Und ich weiß noch, wie ich Sabbat für Sabbat in die Gemeinde gegangen bin, ins Gemeindefach geschaut habe, um zu schauen, ob dort irgendwo ein Kuvert mit Geld liegt. Ich weiß, wie ich regelmäßig meinen Kontoauszug geprüft habe, in der Hoffnung, dass von irgendwoher Geld gekommen ist. Und es ist nichts passiert. Über Wochen, über Monate. Und irgendwann, es war ein Sonntag, kam der Tag, an dem ich in Bogenhofen anreisen sollte. Das Kuvert war immer noch nicht da. Der Kontoeingang auch noch nicht. Und ich weiß noch, wie ich mir an diesem Morgen die Frage gestellt habe: Soll ich überhaupt losfahren? Soll ich mich überhaupt auf den Weg machen nach Bogenhofen, um dort zu studieren, wenn ich bis zu diesem Moment noch keine Ahnung habe, wie ich die nächsten 4 Jahre, damals etwa 40.000 Euro, finanzieren soll? Werde ich vielleicht jetzt einen langen Weg auf mich nehmen, bis nach Österreich fahren, um dann festzustellen, dass ich dort gar nicht studieren darf? An diesem Morgen habe ich meine Morgenandacht gemacht und habe mich an diesem Morgen mit 1. Mose 12 beschäftigt. Und es ist die Geschichte, wo Gott Abraham auffordert: Verlass deine Heimat, verlass alles, was du hast, und geh in dieses Land, das ich dir zeigen werde. Und da habe ich mir gedacht: Jascha, du weißt, wo es hingeht. Der Abraham musste noch viel mehr vertrauen. Und ich bin losgefahren. Keine Ahnung, ob diese Investition sich lohnen würde. Keine Ahnung, ob es aufgehen würde. Keine Ahnung, ob ich am nächsten Tag wieder zurückfahren werde. Ich wusste es nicht. Ich glaube, in einer ähnlichen Situation ist auch Petrus gestanden. Als Petrus in Lukas Kapitel 5, Vers 10 von Jesus berufen wurde, ein Jünger zu werden, da stellte sich für Petrus genau diese Frage: Ist es es wert, Jesus nachzufolgen, wenn man doch eigentlich einen bodenständigen Beruf hat, aber immerhin ein geregeltes Einkommen hat? In Lukas Kapitel 5, Vers 10 tritt Jesus an Petrus heran und er sagt: Petrus, oder Simon sagt er zu dem Zeitpunkt noch, fürchte dich nicht. Ich glaube, wir wechseln doch besser das Mikrofon, das wird nichts. Ich versuche stehen zu bleiben. Da tritt Jesus an Simon heran und er sagt: Simon, fürchte dich nicht. Von jetzt an sollst du ein Menschenfischer sein. Und für Petrus stellt es sich genau diese Frage: Ist es das wert, das Risiko einzugehen, alles stehen und liegen zu lassen, um Jesus nachzufolgen? Und Petrus hat die Entscheidung getroffen. Von dem Text in Lukas 5, Vers 10 und Vers 11 sehe ich nicht, dass Petrus sich hier irgendwie lange überlegt hat, ob es sich lohnt oder nicht. Für Petrus, habe ich den Eindruck, war relativ früh klar, auf diese Karte möchte er setzen. Die Investition lohnt sich. Mit Jesus zu ziehen, das scheint sich zu lohnen. Naja, gerade eben hatte Petrus auch noch eine Riesenerfahrung bei dem Fischzug gemacht. Er hatte erlebt gehabt, wie nach einer völlig verkorksten Nacht sie auf Jesus treffen, Jesus zu der ganzen Menge predigt und nach der Predigt er nochmal an Simon und an seine Freunde und seinen Bruder herantritt und sagt, wollen wir nochmal rausfahren? Wollt ihr nochmal das Netz rauswerfen? Und er erlebt eigentlich in einer Situation, in der Fische fangen überhaupt nicht empfohlen wird. Ich bin kein Fischer, aber die Geschichte zeigt mir das. Und wenn ich morgens zur Arbeit fahre, dann sehe ich auch noch auf dem Thunersee zum Teil noch die letzten Fischer, die gerade wieder auf dem Weg sind, zurück in Hafen zu fahren, weil die Nacht vorbei ist. Am helllichten Tage soll Simon nochmal rausfahren. Und es hat sich gelohnt. Auf Jesus zu setzen, scheint sich für Petrus in dieser Situation gelohnt zu haben und scheint für ihn die Erfahrung gewesen zu sein, dass er sagt, ich bin bereit, mit diesem Jesus die nächste Zeit zu verbringen. 3,5 Jahre später sieht es aber völlig anders aus. Jesus ist gestorben und plötzlich stellt sich für Petrus die Frage, ob diese Investition, die er damals getätigt hat, ob sich diese Investition tatsächlich gelohnt hat. Ob Petrus aufs falsche Pferd gesetzt hat. Ob Petrus in seinen Träumereien, in seinen Vorstellungen mit dem, was er mit Jesus alles erleben wird und wie sich seine persönliche Stellung in dieser Zusammenarbeit, in dieser Symbiose herausstellen wird, ob sich diese Zusammenarbeit lohnen wird. In diese Träumereien, die Petrus hatte, wo er sich vorgestellt hat, welche Rolle er einmal einnehmen wird. Und jetzt, 3,5 Jahre später, muss er feststellen, dass es vorbei ist. Dass die letzten 3,5 Jahre eine Illusion waren. Und wir lesen dann in Johannes Kapitel 21, und ich möchte mich gerne mit euch heute mit dieser Geschichte beschäftigen, die mich immer wieder bewegt. In Johannes Kapitel 21, wo er in Vers 3 zu seinen Freunden herantritt und ihnen verkündigt, Johannes 21, Vers 3, ich gehe hin fischen. Für Petrus war klar, die letzten 3 Jahre waren verlorene Zeit. Er hatte große Träume gehabt, aber jetzt ist er wieder zurück auf dem Boden der Tatsachen. Er wird sein Geld damit verdienen, dass er fischen geht. 3 Jahre lang konnte er nicht weiter in seinem Beruf arbeiten, konnte nicht investieren, konnte vielleicht nicht so sich weiterentwickeln und vielleicht konnte seine Firma nicht in der Form wachsen wie die seiner Kollegen. Aber jetzt entscheidet Petrus, ich gehe wieder zurück. Ich mache wieder das, was ich eigentlich gelernt habe. Das, was meine Eltern schon konnten. Das, was sie mir beigebracht haben. Ich gehe wieder zurück, ich gründe wieder eine Firma ohne großes Startkapital. Ich gehe wieder fischen. Und seine Freunde, die um ihn herum gestanden sind, sie sprechen zu ihm, auch wir gehen mit dir. Und so gründet diese Gruppe von Freunden ein Startup-Unternehmen. Und sie gehen wieder zurück und sie gehen wieder fischen, in der Hoffnung, dass dieser alte Beruf für sie wieder irgendwie eine einigermaßen sinnvolle Zukunftsperspektive bieten würde. Aber als sie dann die erste Nacht unterwegs sind, in ihrem alten, bekannten Beruf, da lesen wir, sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in jener Nacht fingen sie nichts. Habt ihr euch mal überlegt, wie frustrierend das für sie gewesen sein muss? 3 Jahre oder 3,5 Jahre scheinbar vergeudet. Jetzt wieder zurück in den Beruf, wo sie doch eigentlich Experten sind. Der Beruf, in dem sie doch eigentlich für sich selbst sorgen können. Den Beruf, der doch eigentlich für sie bestimmt ist, um mit diesem Beruf Geld zu verdienen. Und sie gehen raus aufs Wasser und nach der ersten Nacht stellen sie fest, nichts. Ob die 3 Jahre dazu geführt haben, dass sie ihren Beruf verlernt haben? Hat sich die Fischerei in diesen 3 Jahren so weiterentwickelt, dass sie den Anschluss verloren haben? Kennen sie vielleicht die guten und günstigen Orte im See Genezareth nicht mehr, an denen man doch eigentlich wirklich Fische fischen kann? Und zu allem Übel tritt dann noch ein Besserwisser am Ufer hinzu, der in Vers 4 sie von oben heran anspricht. Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Wir erleben hier bei den Jüngern einen Tiefschlag nach dem anderen. Zuerst die Zukunftsperspektive, die nicht aufgegangen ist, schließlich das Vorhaben, erneut eine zurück in ihr Business zurückzukehren, erneut wieder Fische zu fangen, erneut wieder den Beruf auszuüben, den sie doch eigentlich können. Dann der Tiefschlag, dass nicht einmal das mehr gelingt. Und am Ende steht noch ein Fremder am Ufer, der sie von oben heran anspricht und sie fragt, Kinder, habt ihr etwas zu essen? Was kann in diesem Moment für sie eigentlich noch kommen, was die Situation noch weiter verschlechtern könnte? Die Antwort von den Jüngern finde ich an dieser Stelle faszinierend. Die Ausführlichkeit, mit der sie ihre Situation in Vers 6 beschreiben. Sie aber antworteten ihm, nein. Ich möchte euch etwas erzählen. Ihr wisst, ich habe vor einem knappen Jahr Adina geheiratet. Und während unserer Ehe haben wir schon gemerkt, dass ich Deutscher bin. Wenn Adina mich irgendetwas fragt und mich in irgendeiner Form unterstützen möchte und sie mich zum Beispiel fragt, Jascha, soll ich noch deine Jacke einpacken? Dann antworte ich, komplett vollständig, nein. Zwischenzeitlich hat sie mir schon beigebracht, dass man das auch ein bisschen ausführlicher beantworten kann. Nein, mein Schatz, aber vielen Dank, hast du daran gedacht. Aus meiner Perspektive war alles beantwortet. Eine klare Antwort, nein. Ich versuche dazuzulernen und wir schmunzeln immer wieder über solche Situationen, in denen wohl doch unser Hintergrund ein bisschen unterschiedlich ist. Mein Nein ist nicht unfreundlich. Aber sie ist es gewohnt, dass man das Ganze noch ein bisschen mehr ausschmückt, was für mich gar nicht so gewohnt ist. Aber ich habe hier den Eindruck, wenn hier diese Jünger an Jesus herantreten, dann haben sie in diesem Moment einfach nicht mehr zu sagen. Sie treten sie wissen ja zu dem Zeitpunkt auch gar nicht, dass es Jesus ist. Sie treten an diesen Fremden heran, nach einem Tiefschlag nach dem anderen. Dieser Fremde fragt, ja, habt ihr was zu essen? Und sie sagen, was sollen wir dir jetzt noch groß erklären? Was sollen wir dir groß erklären, was die letzten Jahre, die letzten Stunden... Nein, wir haben nichts zu essen. Wir haben nichts. Wir stehen vor einer völlig unsicheren Zukunft. Wir wissen nicht, wie wir weiter fortfahren sollen. Vor 3,5 Jahren haben wir die Entscheidung getroffen, mit Jesus gemeinsam voranzugehen, weil wir überzeugt waren, dass sich diese Investition lohnen wird. Aber jetzt hat sich scheinbar alles in Luft aufgelöst. Und nicht mal mehr das, was vor 3,5 Jahren noch einigermaßen funktioniert hat, funktioniert jetzt noch. Aber dieser Fremde gibt noch nicht auf. Vers 6, er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und sie konnten es vor der Menge der Fische nicht mehr ziehen. Wieder so ein Ratschlag, der eigentlich völlig sinnlos ist. Wieder dieser Ratschlag am frühen Morgen, wenn eigentlich alle Kollegen gerade dabei sind, zurückzukommen, erneut rauszuziehen, erneut auf den See zu ziehen, um vielleicht doch noch irgendwie die Nacht retten zu können. Also jetzt überlegt euch mal. Da kommen diese Wiedereinsteiger nach 3,5 Jahren zurück und sie versuchen tagsüber zu fischen. Und trotzdem ziehen sie wieder raus. Und wie beim letzten Mal, was sie zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wissen, dass es wie das letzte Mal ist, ziehen sie eine Menge an Fischen raus. Die Bibel an dieser Stelle übersetzt oder erwähnt sogar, wie viele es waren. 153 Fische. Das muss viel sein. In den Kinderbüchern habe ich immer den Eindruck, es sind immer viel, viel mehr Fische. Aber wahrscheinlich wird 153 Fische eine große Menge gewesen sein. 153 Fische, so viele Fische, dass eigentlich das Netz kurz davor ist, dass es reißen müsste. Und in dem Moment fällt es Johannes, noch nicht dem Petrus, aber Johannes wie Schuppen von den Augen. Haben wir genau die gleiche Begebenheit nicht vor 3,5 Jahren schon mal erlebt? Haben wir dort nicht genau die gleiche Erfahrung gemacht, als wir auch am Morgen von unserem Fischfang zurückgekommen sind, keinen einzigen Fisch dabei hatten, auch damals wir aufgefordert wurden, erneut rauszufahren, am helllichten Tag, erneut die Netze ins Wasser zu lassen. Und auch damals haben wir so viele Fische gefangen, dass unsere Boote fast drohten zu kentern. Und in diesem Moment dämmert es Johannes und er ruft zu seinem Freund hinüber und er sagt, Vers 7, es ist der Herr. Und Simon Petrus wiederholt das Gleiche. Und als er hörte, dass es der Herr sei, da gürtete er sein Oberkleid um, denn er war nackt. Johannes hat verstanden, dass hier gerade Jesus vor ihm steht. Dass dieser Fremde, der scheinbar von oben herab hier gerade mit ihm gesprochen hat, der ihm diesen merkwürdigen Tipp gegeben hat, erneut aufs Wasser hinauszuziehen, dass es niemand anders war als der Jesus, der sie doch damals beauftragt hat, zunächst Fische zu ziehen und ihm im Nachhinein diesen Auftrag gegeben hat, Menschen fischen zu gehen. Ich finde es spannend, dass Petrus an dieser Stelle nicht sagt, mit der Geschichte habe ich abgeschlossen. 3,5 Jahre lang habe ich auf diesen Jesus gesetzt. 3,5 Jahre lang bin ich davon ausgegangen, dass diese Investition in die Nachfolge von Jesus sich lohnen wird, eine gute Investition wird. Für mich ist das Thema vorbei. Ich gehe wieder zurück in meinen Beruf, ich werde wieder Fischer, ich werde wieder auf ganz bodenständige Art und Weise mein Geld verdienen. Nein, Petrus zieht sein Oberkleid an, keine Ahnung, wie er im Boot gesessen ist. Aber wahrscheinlich wird er oben herum nichts mehr getragen zu haben, wie es bei den Fischern wohl üblich war. Und er sieht Jesus und jetzt gibt es 2 Möglichkeiten, entweder aus Respekt vor Jesus oder weil er weiß, wenn ich gleich am Ufer bin, brauche ich wieder was zum Anziehen, nimmt er sein Obergewand, zieht es an und springt ins Wasser, um möglichst schnell bei Jesus zu sein. Ich habe den Eindruck, dass auch Petrus sich in diesem Moment wieder daran erinnert, was er damals mit Jesus erlebt hat, an die Berufung, die er damals mit Jesus erfahren hat. Als Jesus ihn dazu berufen hat, ein Nachfolger zu werden und er mit Begeisterung und Freude diesem Ruf gefolgt ist. Ich kann mir vorstellen, dass sich Petrus in diesem Moment daran erinnert, dass er doch damals Jesus das Versprechen gegeben hat, mit ihm unterwegs zu sein. Und jetzt? Jetzt steht Jesus erneut am Ufer. Und Petrus erkennt, dass es derjenige ist, der ihnen damals den guten Rat gegeben hat und sie jetzt erneut dazu ermutigt, die Fische herauszuziehen, um mit ihm gemeinsam das Frühstück zu haben. Jesus hat schon längst das Feuer vorbereitet. Jesus ist schon längst fast am Frühstücken. Jesus hat Fische am Ufer. Für Jesus war es wohl leichter als für die Experten, Fische ans Ufer zu ziehen. Und Jesus wartet dort, um mit Petrus und mit den anderen Jüngern gemeinsam zu frühstücken. Und dann kommt der Vers 12, den wir vorhin gelesen haben. Jesus spricht zu ihnen, kommt her zum Frühstück. Aber keiner von den Jüngern fragte ihn, wer bist du? Denn sie alle wussten, dass es der Herr ist. Im Sieg der Liebe schreibt Ellen White zu dieser Geschichte, um ihnen dieses Erlebnis erneut in Erinnerung zu rufen und dessen Eindruck zu vertiefen, hatte er das Wunder noch einmal vollbracht. Seine Tat war eine Erneuerung seines Auftrages an die Jünger. Sie zeigten ihnen, dass ihre Verpflichtungen des von ihm aufgetragenen Dienstes mit dem Tod ihres Meisters nicht geringer geworden war. Obwohl sie seine persönliche Gegenwart entbehrten und auf die Einkünfte ihres früheren Berufes verzichten mussten, würde sich der auferstandene Erlöser dennoch um sie kümmern. Während sie sein Werk weiterführten, würde er für ihre Bedürfnisse sorgen. Das gleiche Wunder ein zweites Mal. Erneut die Situation, Jesus schickt seine Jünger noch einmal zurück aufs Wasser heraus. Erneut die Erfahrung, in Jesus zu investieren, lohnt sich. Auf Jesus zu hören, lohnt sich. Und wenn der Rat auch noch so merkwürdig klingt und wenn der Auftrag doch eigentlich aus Expertensicht keinen Sinn macht, auf Jesus zu hören, lohnt sich. Und sie kommen zurück und ich bin überzeugt, dass in diesem Moment sich auch wieder daran erinnert haben, dass sie doch eigentlich Jesus versprochen haben, die Nachfolge von ihm zu drehen. Dass sie realisieren, dass in diesem Moment, so wie es auch Ellen White geschrieben hat, ihr Auftrag an dieser Stelle erneuert wurde. Dass Jesus erneut an sie herantritt und sagt, hatten wir damals nicht eine neue Aufgabe vereinbart? Haben wir nicht damals gemeinsam die Entscheidung getroffen gehabt, dass ihr ab jetzt Menschen fischen werdet? Nach dieser Begebenheit am See Genezareth, ich finde es vielleicht spannend noch als Fußnote, als ich in Israel war, da sind wir an eine Stelle am See Genezareth gefahren, die von der man sich erzählt, dass dort diese Geschichte stattgefunden hat. In der Archäologie ist es, ich glaube, Hannah ist heute nicht da, aber es ist manchmal unsicher, ob die Orte tatsächlich die Orte sind, an denen sich ein Ereignis abgespielt hat oder ob es nur ein Ort ist, von dem man es sich so erzählt. Aber wie auch immer, irgendwo dort am See Genezareth wird sich diese Geschichte abgespielt haben. Aber die Stelle dort am See Genezareth, sie wird heute als die Mensa Christi bezeichnet. Es ist der Ort, wo Jesus das Frühstück für seine Jünger vorbereitet hat. Und nach diesem Frühstück, da kommt dieses Gespräch, was wir vielleicht schon sehr gut kennen, wo Jesus und Petrus noch einmal gemeinsam ein bisschen Revue passieren lassen, was in den letzten Jahren passiert ist. Und Jesus fragt Petrus dreimal, hast du mich lieb? Genauso oft, wie Petrus Jesus verleugnet hat. Als Bestätigung dafür, Petrus, arbeiten wir noch zusammen? In Fischersprache, sitzen wir noch im gemeinsamen Boot? Sind wir noch gemeinsam unterwegs? Und Petrus bestätigt dreimal Jesus, ja, wir arbeiten zusammen. Ich möchte nach wie vor in deinem Team mitspielen. Ich möchte Teil von diesem Plan sein, den du vor 3,5 Jahren mit uns gemeinsam begonnen hast. Wir möchten nach wie vor diesen Auftrag ausüben, den du uns damals gegeben hast. Petrus bekommt in diesem Moment zum zweiten Mal die Chance, in diesen Dienst für Jesus einzutreten. Für mich drückt das viel über Jesus selbst aus. Jesus, der hier dem Jünger, der bislang immer mit einer großen Klappe unterwegs gewesen ist, dann aber im entscheidenden Moment plötzlich einen Rückzieher gemacht hat, ihm an dieser Stelle auf eine ganz besondere Art und Weise vor Augen führt, den Auftrag, den ich dir gegeben habe, der ist nicht vorbei. Der ist nicht vorbei, weil ich gestorben bin. Der ist nicht vorbei, weil du mich verraten hast. Dieser Auftrag gilt auch jetzt noch. Und ich rufe dich erneut in diesen Dienst zurück. Keine Ahnung, warum Petrus genau am Anfang auf die Idee gekommen ist, er geht wieder fischen. Ja, vielleicht waren es existenzielle Fragen. Vielleicht war es für ihn die Frage, ja, wie soll ich jetzt meinen Lebensunterhalt finanzieren? Vielleicht war es auch die Situation, dass Petrus gesagt hat oder sich gedacht hat, mit dem, was damals passiert ist an diesem Kohlenfeuer, einen solchen Nachfolger braucht Jesus nicht. Und es ist das nächste Mal, dass hier erneut ein Kohlenfeuer erwähnt wird. Dieses Mal ist es nicht das Kohlenfeuer, vor dem Petrus gestanden ist, um seinen Meister zu verleugnen. Dieses Mal ist es das Kohlenfeuer, das Jesus vorbereitet hat, um Petrus erneut in seinen Dienst zu rufen. Eine ermutigende Botschaft. Eine Ermutigung für alle die unter Umständen in ihrem Leben irgendwann mal Jesus oder Gott ein Versprechen gemacht haben, aus unterschiedlichen Situationen gemerkt haben oder einen anderen Weg eingeschlagen haben, ihr Versprechen nicht eingelöst haben und jetzt an der Stelle stehen, dass Jesus erneut kommt und sagt, ich zünd wieder ein Feuer an. Frühstücken wir zusammen und dann unterhalten wir uns nochmal über das, was doch eigentlich damals mit uns vereinbart war. Gott reicht dem Petrus an dieser Stelle auf eine fantastische Art und Weise die Hand. Er streckt ihm die Hand entgegen und sagt, Petrus, der Plan ist nicht zu Ende. Es gäbe so viele Gründe, warum der Plan vorbei ist. Aber der Plan besteht weiter. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Ich habe dich berufen als Nachfolger, als Menschenfischer. Dieses Mal beruft Jesus Petrus nicht mehr als Menschenfischer. Dieses Mal gibt Jesus ihm einen anderen Auftrag. Vers 17. Am Ende spricht Jesus zu ihm, zu Petrus, weide meine Schafe. Wir bleiben in der Tierwelt. Aber aus einem Menschenfischer wird jetzt ein Schafhirte. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus auch dem Petrus gegenüber hier andeutet, dass die nächste Aufgabe, die auf ihn zukommt, anders sein wird als die bisherige. Und vielleicht wird es auch eine Aufgabe sein, bei der er sich nicht mehr so sehr auf seine eigenen Fähigkeiten verlassen kann. Als Fischer hatte er Ahnung, als Schafhirte ist er eigentlich nicht qualifiziert. Aber Jesus überträgt dem Petrus erneut hier die Aufgabe und er sagt zu ihm, bist du bereit, als Schafhirte meiner Herde unterwegs zu sein? Bist du bereit, diesen Dienst auf sich zu nehmen? Und im nächsten Zug wird Jesus nicht verschweigen, was das für Petrus bedeuten wird. Er führt aus, dass Petrus genau aufgrund dieses Jobs nicht zu großer Ehre, zu Reichtum und zu Macht kommen wird, sondern dass Petrus aufgrund dessen so sterben wird, wie Jesus auch gestorben ist. Dass auch Petrus am Ende gekreuzigt werden wird. Aber Petrus ist bereit, diesen Weg zu gehen. Petrus ist erneut bereit, die Entscheidung zu treffen, seinen alten Beruf, den er gerade eben erst versucht hat, wieder anzutreten, hinter sich liegen zu lassen. Und dieses Mal endgültig. In die Nachfolge von Jesus zu treten als Diener des Evangeliums. Wir kennen die Apostelgeschichte, wir wissen, wie Petrus schließlich aufgetreten ist. Wie der Petrus scheinbar charakterlich von Jesus völlig verändert wurde. Wie aus dem Petrus mit der großen Klappe ein Petrus der großen Worte wurde. Ein Petrus, der eine Botschaft zu vermitteln hat, die dazu führt, dass viele, viele Menschen die Entscheidung treffen, sich taufen zu lassen. Jesus hat Petrus erneut in den Dienst gerufen. Ich glaube, diese Geschichte, die wir hier von dieser Begegnung von Jesus und Petrus finden, hat sehr viel auch mit uns zu tun. Petrus wird hier in den Aposteldienst gerufen. Er wird hier dazu aufgefordert, die Gemeinde zu leiten, Teil der Gemeinde zu sein, die schließlich die Menschen darauf vorbereiten soll, auf die Wiederkunft des Meisters. Petrus wird damit aufgefordert, praktisch hier als Bodenpersonal auf der Erde zu bleiben, um dort die Schafherde zu weiden, weil Jesus selber nicht mehr in der Form vor Ort sein wird. Und Petrus ertritt diese Aufgabe an im Vertrauen darauf, dass eine Investition in Gott sich lohnt. Dass wenn Gott mich beruft, dass es etwas ist, was sich auf jeden Fall lohnt und Gott dafür sorgen wird. In Matthäus Kapitel 28, Vers 20 haben wir eine bekannte Verheißung. Dort sagt Jesus, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Aber wenn wir genau hinschauen, sehen wir, diese Verheißung gilt nicht für alle Menschen. Diese Verheißung, die Jesus hier am Ende von Matthäus 28 macht, ist eine Verheißung, die ganz speziell für die Menschen gilt, die den Auftrag Jesu annehmen. Direkt vorher kündigt Jesus an und sagt, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium, macht zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und siehe, ich bin bei euch, alle Tage bis an der Weltende. Das ist eine Verheißung für Menschen, die den Ruf Jesu annehmen und in seinem Dienst stehen. Das ist eine Verheißung, die Menschen wie Petrus gilt, der bereit ist, als Schafhirte der Herde Gottes unterwegs zu sein, der bereit ist, diesen Job anzunehmen, der bereit ist, erneut seinen Beruf zurückzulassen im Vertrauen darauf, dass sich die Arbeit mit Gott lohnt. Ich glaube, als Gemeinde stehen wir in einer ganz ähnlichen Situation. Auch für uns gilt dieser Auftrag, der ursprünglich an Petrus gegangen ist. Auch für uns gilt der Auftrag, im Dienst für Jesus voranzugehen, im Vertrauen darauf, dass Arbeit mit Gott sich lohnt, im Vertrauen darauf, dass mit Gott zusammenzuarbeiten die beste Investition ist, die wir tätigen können. Und selbst wenn sich das nicht hier auf der Erde in finanziellen oder materiellen Dingen ausdrückt, es wird sich lohnen. Denn der Lohn, den wir erwarten, ist weit, weit mehr, als uns diese Erde hier überhaupt bieten kann. Der Lohn, der dieser Nachfolge, die Belohnung für diese Nachfolge, für den Dienst als Nachfolge Jesu, ist nicht weniger als ewiges Leben in direkter Gemeinschaft mit Jesus Christus. Was kann uns die Welt mehr bieten als dieses Versprechen, als diese Perspektive, als diese Aussicht? Nach vier Jahren, war mein Studium in Bogenhofen zu Ende. Ich wurde nicht nach dem ersten Tag wieder nach Hause geschickt. Ich bin gleich am ersten Tag noch zum damaligen Schulleiter, zu Chris Berger, der einige Jahre vorher noch mein Nachbar gewesen war. Ich bin zu ihm hingegangen und habe gesagt, lieber Chris, hier stehe ich, aber ohne Geld. Und es hat mich sehr bewegt, als er zu mir gesagt hat, Jascha, am Geld soll es nicht scheitern. Und er hat den damaligen Verwalter Thomas Küsel mit dazu geholt und es war in keinem Moment die Frage im Raum gestanden, ob ich wieder zurück muss. Für mich war das eine wunderbare Situation. In meiner Sicht war die Frage durchaus sehr präsent. Gibt es eine Chance, dass ich da bleiben kann? Für sie war das keine Frage. Die Frage war nur, was ist möglich, damit ich bleiben kann? Nach 4 Jahren am Ende von meinem Studium bin ich ohne Schulden aus Bogenhofen weg. Ich habe vor kurzem nochmal meinen Kontoauszug rausgezogen. Es gab in Bogenhofen monatlich die Kontoauszüge. Ich weiß nicht, wie es bei den Schülern war, aber bei den Studenten waren das keine beliebten Dokumente, die man im Postfach gefunden hat. Denn bei sehr vielen Studenten stand unten drunter immer noch der Stempel Schuld. Und im ersten Jahr stand dieser Stempel bei mir auch jedes Mal. Aber am Ende stand auf meinem Kontoauszug unten drunter das Wort Guthaben. Es war nicht mein Verdienst. Den Anteil, den ich dazu verdienen konnte in Bogenhofen, war minim im Vergleich zu dem, was insgesamt zusammengekommen ist. Über 30.000 Euro wurden in der Zeit für mich gespendet. Die meisten Spender kenne ich bis heute nicht. Gott sorgt. Vielleicht nicht so, wie ich es mir in dem Moment erhofft hatte. Ich habe gehofft gehabt, vor dem Studium irgendwann den Umschlag im Gemeindefach oder den Zahlungseingang auf dem Kontoauszug zu finden, wo Gott mir mit einem Mal das Geld zur Verfügung stellt und ich weiß, alles ist gut. Ich bin dankbar für die 4 Jahre in Bogenhofen, wo ich Schritt für Schritt immer wieder von Gott erfahren durfte, wie Gott dafür sorgt, dass Finanzen bei ihm kein Problem sind. Ich glaube, die Arbeit für Gott lohnt sich. Die Arbeit für Gott als Gemeinde, die Arbeit für Gott als Einzelperson, die Arbeit für Gott in Teilzeit, die Arbeit für Gott im Ehrenamt oder die Arbeit für Gott in Vollzeit. Ich glaube, mit Gott zusammenzuarbeiten, ist immer eine lohnenswerte Investition. Wir werden nicht in die Situation kommen, dass wir irgendwann rückblickend feststellen müssen, dass es der größte Fehler gewesen ist, mit Gott zusammenzuarbeiten. Vielleicht würde es in manchen Situationen den Anschein erwecken. Vielleicht würde es uns manchmal gehen wie dem Petrus, der nach 3 Jahren der Meinung war, es war die größte Fehlinvestition in seinem Leben. Vielleicht würde es uns manchmal so vorkommen, als wäre es besser, wieder an die Stelle zurückzugehen, von der wir eigentlich kommen. Vielleicht haben wir manchmal den Eindruck, dass es doch vorher alles viel einfacher war und dass wir wieder selbst Verantwortung übernehmen müssen. Aber ich glaube, rückblickend wird keiner von sich sagen, dass die Arbeit für Jesus sich nicht gelohnt hat. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir mit Jesus gemeinsame Sache machen und wenn wir bereit sind, uns mit Jesus in den Dienst begeben, Menschen vorzubereiten auf die Wiederkunft, Menschen einzuladen, Teil von dieser Belohnung zu sein, dass wir diese Verheißung aus Matthäus 28, Vers 20 für uns beanspruchen dürfen. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich weiß nicht, an welcher Stelle du gerade in deinem Leben stehst. Vielleicht blickst du auf ein langes Leben schon zurück. Und vielleicht stellst du fest und kannst bezeugen, wie Gott dich Schritt für Schritt geführt hat. Vielleicht kannst du wie Petrus von solchen Situationen berichten, wo du den Eindruck hattest, es wäre besser, wieder zurück zur alten Arbeit zu gehen. Aber ich hoffe und ich wünsche mir, dass du genau wie Petrus, der auf sein Leben irgendwann zurückblickt, wir haben in Apostelgeschichte verschiedene Episoden, wo Petrus einen Rückblick auch über sein Leben gibt, ähnlich wie Paulus dann später auch in den Briefen, wo Petrus feststellt, wie viel lohnenswert es ist, mit Gott gemeinsame Sache zu machen. Vielleicht blickst du auf ein solches Leben zurück. Dann möchte ich dich ermutigen, deine Erfahrungen, deine Zeugnisse weiterzugeben. Zum Segen für viele, zum Segen für Menschen in deinem Umfeld, aber auch zum Segen für jüngere Menschen, die vielleicht noch vor diesem Leben stehen. Vielleicht stehst du an einer ganz anderen Situation in deinem Leben und vielleicht stellt sich für dich die Frage, ob der Dienst für Jesus vielleicht genau das ist, was zu dir passt. Ob Teilzeit, ob Vollzeit, ob als Pastor, als Lehrer, als Leiter einer Institution. Es gibt so viele Möglichkeiten, auch bei uns in der Kirche, wie man für Gott arbeiten kann. Und es gibt noch viel mehr Möglichkeiten außerhalb der Kirche. Vielleicht stehst du genau an diesem Wendepunkt auch in deinem Leben, wo du dir die Frage stellst, lohnt es sich, sein Leben in die Hand von Gott zu geben, auch in beruflicher Hinsicht? Dann möchte ich dich ermutigen, ins Gebet zu gehen und dir die Geschichte von Petrus anzuschauen. Petrus, der mehrmals diese Entscheidung getroffen hat, als junger Mann mit Jesus voranzugehen. Und wir haben in der Bibel weitere Geschichten und wahrscheinlich haben wir noch viel mehr Erfahrungen als die Erfahrungen, die ich heute berichtet habe. Der Dienst für Gott ist eine lohnenswerte Sache. Und der Dienst als Gemeinde, in dem wir gemeinsam stehen, ob ehrenamtlich oder nebenberuflich, ist ein Dienst, der von Gott eingesetzt wurde, zum Segen für viele. Ich wünsche mir, dass wir erleben dürfen, dass die Entscheidung für Jesus, die Entscheidung für die Nachfolge und die Entscheidung für den Dienst keine Fehlinvestition war, sondern eine Investition, die sich für uns lohnt, die zum Segen für viele wird und die eine große, große Belohnung auf sich warten lässt. Amen.